Wir sind in der letzten Predigt angekommen von unserer Predigtreihe. Und ich habe so drüber nachgedacht, wie ich mich vorbereitet habe. Und ich fand es relativ witzig, weil in den letzten Predigtreihen hatte ich immer entweder die erste oder die letzte Predigt. Und was ich heute Abend versuche, ist einfach, ich habe mir gedacht, es sind bestimmt ein paar Leute da, die nicht jede Predigt mitbekommen haben. Und deswegen möchte ich euch einfach einen kleinen Überblick auch nachher geben über die ganzen Themen, die wir angeschaut haben. Und das Thema, das wir heute Abend anschauen werden, ist, wir, mit dem ich versuche, auch die Predigtreihe zu einem runden Abschluss zu bringen, liegt mir wirklich sehr auf dem Herzen. Gott hat sehr stark zu mir da gesprochen und mich auch herausgefordert. Und deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, wie wir durch den Abend gehen, dass ihr zuhört, offensichtlich, aber auch, dass ihr euch selbst hinterfragt, dass ihr euer Leben selbst anschaut. Ich werde immer mal wieder Fragen auch stellen, die ihr euch selbst beantworten könnt. Seid da ehrlich zu euch und ja, lasst Gott heute einfach zu euch reden. Und ich werde eben versuchen, euch nachvollziehbar ein bisschen so in meine Gedanken mitzunehmen, ein bisschen euch zu zeigen, was Gott zu mir gesprochen hat, wie er mich ermutigt hat, wie er mich herausgefordert hat. Und bevor wir so richtig anfangen, möchte ich einfach noch für die Zeit jetzt in Gottes Wort beten. Jesus, ich danke dir einfach für dein Wort. Ich danke dir, dass du heute Abend da bist. Und ich danke dir, dass diese Predigtreihe nicht umsonst war, sondern dass du etwas Klares mit uns vorhast und dass du auch etwas Klares uns sagen willst damit. Ich danke dir, dass du heute Abend auch uns ganz klar herausfordern willst, dass du mich herausgefordert hast. Und deswegen bete ich einfach, dass du deinen Geist ausgießt heute Abend, dass du deinen Geist sendest. Heiliger Geist, ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir überführt werden von dir, da wo wir Veränderung brauchen und dass du zu uns sprichst und so, dass wir verändert von heute hier gehen können und dass wir wirklich entschieden sind für dich, dir alles hinzugeben. In deinem Namen bete ich und ich danke, dass du einfach die nächsten Minuten gebrauchen wirst. Amen. Herz der Anbetung. Also es war bis jetzt eine richtig, richtig nice Predigtreihe und um einfach nochmal ein bisschen Kontext zu schaffen, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber tatsächlich, ich war auch nicht bei jeder Predigt dabei. Manchmal war ich kochen oder irgendwann war was anderes. Genau, aber ich habe sie alle nachgeholt durch den Podcast, deswegen hört euch den Podcast an. Und einfach aber, damit ihr heute Abend auch damit was anfangen könnt, damit alle was damit anfangen können, möchte ich so ein bisschen die Themen, die wir in den Abenden betrachtet haben, anschauen. Vor allem, weil das Thema des ersten Abends heute Abend wieder sehr wichtig wird. Wie wir uns mit dem Herz der Anbetung beschäftigt haben, haben wir gestartet mit der Frage Anbetung, was ist das überhaupt? Was ist Anbetung und wie werden wir als Christen wirkliche Anbeter, wahre Anbeter? Anbeter, an denen Gott Freude hat. Und in dieser Predigt und an diesem Abend wurden uns viele Definitionen für Anbetung gebracht und ich habe die alle mal zusammengefasst und möchte sie euch vorlesen, damit wir alle auf dem gleichen Punkt sind. Anbetung drückt tiefe Ehrfurcht und Liebe aus. In ihrem Kern ist Anbetung die Liebe zu Gott, die sichtbar wird. Ein Leben in Anbetung ist ein Leben in Liebe zu Gott. Anbetung ist unsere ausgedrückte Liebe zu Gott. Dann kommen wir zum zweiten Abend. Wer weiß das Thema vom zweiten Abend? Ein gebendes Herz. Traurig. Keine Notizen gemacht, hä? Ein gebendes Herz. Wir haben uns angeschaut, wie sieht unser Herz aus? Wie sieht es in unserem Herzen aus? Weil das Herz spielt eine große Rolle beim Thema Anbetung. Wir wurden gefragt, was wir geben, wie wir es geben, aus welcher Haltung. Und eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen wehtut, ist, was hält uns zurück, alles zu geben? Und das Gleichnis, das wir uns da angeschaut hatten an dem Abend, war dieses Bild, wo Jesus weitergibt mit der Witwe, die diesen einen Groschen reinschmeißt in den Opferkasten und Jesus uns aber daran erinnert, das ist alles, was sie hat. Sie hat alles gegeben. Und so wurden wir einfach daran erinnert, dass in der Anbetung unsere Herzenshaltung unglaublich wichtig ist. Marius hat dann über Worship gesprochen, über den Kampf um Anbetung. Wir wurden daran erinnert, dass es schon von Anfang an der Geschichte eigentlich diesen Kampf um Anbetung gibt und dass dieser Kampf nie an Intensität verloren hat, nie an Wichtigkeit verloren hat, nie an Realität verloren hat. Heute, genauso wie damals, wird um Anbetung gekämpft, wird um deine Anbetung gekämpft. Der Feind versucht alles, dich davon abzuhalten, Gott anzubeten, wahre Anbetung ihm zu bringen zu können. Vielmehr wird er dich dazu verführen wollen, ihn anzubeten. Und dann hatten wir einen richtig coolen Abend, wo die Predigt leider nicht aufgenommen wurde, aber ich habe Beamer gemacht und ich habe alles mitgenommen, und zwar Anbetung und Musik. Wir wurden daran erinnert, dass Musik einfach so ein wunderschönes Geschenk Gottes ist, das uns Anbetung auch einfacher machen kann. Durch Musik können wir Gott in Lieder groß machen. Durch Musik können wir ihn verherrlichen. Durch Lieder werden wir auch unser Leben lang daran erinnert, wie Gott ist. Und dann letzten Samstag haben wir gehört, das Fundament deiner Anbetung. Wir wurden neu daran erinnert, dass Jesus die Grundlage und der Grund unserer Anbetung ist. Er ist das Fundament unserer Anbetung. Und wir wurden neu daran erinnert, dass unsere Anbetung zeigt, wer wirklich im Mittelpunkt unseres Herzens ist und dass Jesus dieser Mittelpunkt sein muss. Und wie wir in diesen Predigten waren und wie ich mir Gedanken gemacht habe für heute Abend, habe ich mich selbst gefragt, und ganz besonders intensiv war das nach der Predigt letzte Woche, dieses Thema Anbetung, die dich alles kostet. Und das wird auch das Thema für heute Abend sein. Anbetung, die dich alles kostet. Und ich werde jetzt versuchen, euch da ein bisschen mitzunehmen, wie ich zu diesem Gedanken gekommen bin, wie ich überhaupt dazu komme, diese Aussage zu machen, dass Anbetung uns alles kostet. Und der erste Punkt, den wir heute Abend anschauen werden, ist das Herz der Anbetung. Also der Titel der Predigtreihe als erster Punkt, das Herz der Anbetung. Weil wenn wir uns das Herz von etwas anschauen, bedeutet es, dass wir anschauen, was es im Kern ist. Was ist die Aussage, was ist die Essenz von dieser Sache, die wir betrachten. Und wir wollen uns mit Anbetung beschäftigen. Und wir haben uns eben diese Definition, die ich nochmal vorlesen will, vor Augen geführt. Anbetung drückt tiefe Ehrfurcht und Liebe aus. In ihrem Kern ist Anbetung die Liebe zu Gott, die sichtbar wird. Ein Leben in Anbetung ist ein Leben in Liebe zu Gott. Anbetung ist unsere ausgedrückte Liebe zu Gott. Und wie ich mit dieser Definition so nachgedacht habe, habe ich so gemerkt, hey, eigentlich in einem Leben von einem Christen ist Anbetung alldurchdringend. Jeder Bereich unseres Lebens wird davon berührt, dass wir in irgendeiner Weise unsere Liebe zu Gott ausdrücken. Anbetung berührt jeden Bereich des Lebens eines Christens. Wenn wir über Anbetung reden, dann reden wir darüber, dass wie wir als Christen leben sollten. Weil ich habe so nachgedacht und angefangen, Punkt 1, okay, wie rede ich? Ich rede so, dass es Jesus ehrt. Ich rede sogar so, dass er verherrlicht wird in meinen Gebeten. Im Lobpreis wähle ich Worte, die ihn groß machen. Und dann auch, wie ich lebe, die Handlungen, die ich mache, die Handlungen, die ich nicht mache, die Orte, wo ich hingehe und wo ich nicht hingehe, die Gedanken, die ich in meinem Kopf zulasse und nicht zulasse, all das sind Sachen, die ausdrücken können, wie wir Gott lieben. Wenn keiner hinsieht, wenn keiner da ist, kein Zeuge, und wir mit unseren Freunden abhängen, dann zeigt das, dass wir Gott lieben, wenn wir trotzdem nicht Worte in den Mund nehmen, die nicht schön sind. Wenn keiner sieht, wie du lebst, wenn keiner sieht, was du gerade machst und du dich trotzdem dagegen entscheidest, das zu tun, was Gottes Herz bricht, dann ist es einfach ein Zeichen, und dein Leben und dein Handeln drückt aus, dass du Gott liebst. Und so bin ich einfach zum Schluss gekommen, dass Anbetung eigentlich alles in unserem Leben berührt. Anbetung ist, wie ich meine Liebe zu Gott ausdrücke. Und Liebe hat ganz viel mit dem Herzen zu tun. Und frag dich heute Abend, wie sieht es in dir drin aus? Fließt dein Herz über? Ist diese Liebe wirklich da? Ist diese Liebe wirklich, wird sie Wird sie davon widergespiegelt, wie du redest, wie du handelst, wie du denkst? Ich sehe nicht in dein Herz rein. Ich kann nur sehen, wie du dich verhältst. Ich kann nur sehen, wie du redest, wie du handelst. Aber ich kann nicht sagen, wie du denkst, und ich kann nicht sagen, was im Innersten deines Herzens ist. Frag dich heute selber, wie sieht es in dir drinnen aus? Dann habe ich so weiter überlegt, wie kann ich denn jetzt konkret diese Liebe, die ich zu Gott habe, ausdrücken? Zum einen auf jeden Fall durch Worte. Wir singen hier Lieder, wir haben gerade Lieder gesungen die ganze Zeit. Wir haben Gott im Lobpreis groß gemacht. Wir haben ihn verherrlicht in unseren, im Lobpreis, in den Liedern, mit den Liedern, die wir gesungen haben. Dann aber weitermachen wir ihn groß in den Gebeten. Wir gehen ins Gebet und wir erheben ihn vielleicht. Wir sagen, wie herrlich er ist, wie groß er ist, dass nur er unsere Sehnsucht stillen kann. Wir sagen vielleicht wortwörtlich, Herr, ich liebe dich, du bist mir das Wichtigste. In Gedichten. Das ist viel zu wenig, finde ich sogar, bei uns in der Gemeinde. Aber selbst Gedichte und diese Poetry Slams können so schöne Zeugnisse davon sein, dass ein Mensch Gott liebt. Und wenn wir so ein Gedicht uns mal anschauen, wo ein Mensch mit Worten versucht, ein Bild zu malen, wie groß seine Liebe zu Gott ist, dann ist es immer etwas Schönes und ein Zeugnis dafür, dass die Person Gott liebt. Dann können wir durch Taten, wie schon erwähnt, unsere Liebe zu Gott ausdrücken, wie wir handeln, wie du dich gibst, was du machst, ob du Gottes Willen ehrst, ob du sagst, ja, das ist mir wichtig, was du willst, deswegen handle ich dementsprechend. Sogar durch deine Gedanken. Hier ist es so, dass ich kann deine Gedanken nicht sehen. Aber wir lesen ganz oft in der Bibel, dass Gott sieht das Herz des Menschen. Und wie ist es in deiner Gedankenwelt? Sitzt du in der Schule und du denkst, boah, nachher fresh TikTok runterscrollen, die neuesten Shorts anschauen. Hoffentlich habe ich heute wieder bodenlose Memes bekommen. Oder du denkst, ja, boah, ja, nachher hole ich mir den Sieg in Fortnite. Oder nachher baust du in Minecraft noch das und das zu Ende. In deinem Kopf geht es gar nicht darum, dass du nachher vielleicht Gemeinschaft mit Gott haben könntest. Oder du stehst morgens auf und das Erste, was du machst, ist erstmal, okay, hat mir jemand geschrieben. Aber zeugen deine Gedanken davon, dass Gott der Mittelpunkt deines Herzens ist. Wir lesen in der Bibel nämlich, dass das, was in unserem Herzen ist, davon wird unser Mund überfließen. Davon sind wir voll, das beschäftigt uns. Sitzt du vielleicht in der Schule und du denkst daran, was du heute Morgen oder am Vortag in der Andacht gelesen hast, was Gott dir offenbart hat, was er Großes für dich getan hat, was er für dich geopfert hat. Sitzt du in der Schule oder auf der Arbeit und du denkst, ey, heute Abend ist Mittwoch, ich darf in die Gemeinde gehen, ich darf aus seinem Wort etwas hören. Liebe wird ausgedrückt dadurch, wie wir reden, wie wir handeln und was in unserem Kopf vorgeht, was wir in unserem Kopf beschäftigen. Und ich möchte mich heute Abend ein bisschen aus dem Fenster lehnen und eine relativ vielleicht umstrittene Aussage machen. Und ich würde sogar sagen, dass Liebe wird nicht durch Worte ausgedrückt. Beziehungsweise Liebe wird nicht nur durch Worte ausgedrückt. Worte alleine reichen nicht aus, um Liebe auszudrücken. Und damit wir diese Aussage verstehen können und damit ihr mir zustimmen könnt, möchte ich euch ein kleines Beispiel vor Augen führen. Stell dir einfach eine Person vor, die dir unglaublich wichtig ist. Für Singles vielleicht eure Eltern, Mama, Papa. Wenn du in einer Beziehung bist oder verheiratet, stell dir deinen Partner vor, deinen Ehepartner. Und stell dir vor, du liebst diese Person wirklich. Und in dieser Beziehung sind es nicht deine Worte, die beschreiben, dass du die Person liebst. Du kannst deinen Eltern so oft sagen, hey, Mama, ich liebe dich so sehr und ich bin dir so dankbar. Und ich liebe es, wenn du einfach Zeit mit mir verbringst. Ich liebe es, wenn du da bist. Oder du kannst deinem Partner sagen, hey, ich liebe dich und du bist mir so wertvoll und ich möchte dir auch zeigen, dass ich dich liebe. Und jedes Mal, wenn du sagst, ich liebe dich, bringen deine Worte nichts, wenn dein Leben es nicht auch so zeigt. Wenn du deinen Eltern sagst, hey, ich liebe euch, aber dann sobald sie etwas von dir wollen, dann machst du es nicht. Ihr Ratschlag ist dir nichts wert. Ihre Meinung wird nicht mal in Erwägung gezogen. Die Zeit, die sie mit dir verbringen wollen und können, ist dir nicht wichtig. Du machst lieber andere Sachen. In solchen Momenten zeigen deine Taten was anderes wie deine Worte. Und deine Worte sind nur so glaubwürdig, wie dein Handeln. Und ich würde heute Abend eben sogar sagen, dass wenn deine Worte nicht mit deinem Handeln übereinstimmen, wenn deine Worte dein Handeln nicht bestätigen, das sind diese Worte der Liebe, diese Ausdrücke der Liebe, mehr eine Beleidigung und eine Erinnerung an Schmerz. Und damit wir das verstehen, stellt euch mal folgendes absurdes Beispiel vor. Frisch verheiratetes Ehepaar. Liebe-Level ist gerade over the top. Und erste Woche Ehe, die Frau denkt sich, ey, ich möchte meinem Mann was Gutes machen. Ich koche und sie kocht da das Lieblingsessen von ihm. Und er kommt von der Arbeit nach Hause. Er sagt, Schatz, ich liebe dich. Du bist so toll, ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Und er isst das Essen und er genießt es. Er steht auf, er sagt, ciao, ich gehe jetzt. Er geht zur Arbeitskollegin vielleicht, verbringt Zeit mit ihr, schläft bei ihr, geht am nächsten Morgen zur Arbeit, kommt zurück, wieder zum Mittagessen, isst es und sagt wieder, Schatz, ich liebe dich, ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Was für ein absurdes Beispiel, was für ein absurdes Bild. Wer würde jemals so etwas machen, wer würde jemals glauben, der Mann liebt seine Frau. Er sagt ihr, hey, ich liebe dich und ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen, geht im gleichen Atemzug weg, betrügt sie, verbringt Zeit mit einer anderen Frau. Und jedes Mal, wenn der Mann diese Worte ausspricht, ich liebe dich, ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen, weil du so wertvoll bist, dann wird die Frau nicht daran erinnert, dass er sie wirklich liebt und an die Taten, die ihr zeigen, dass sie ihm wirklich wichtig ist, sondern jedes Mal, wenn er es sagt, wird sie daran erinnert, er liebt mich nicht, ich bin ihm gar nicht viel wert, er verlässt mich, andere sind ihm wichtiger, er betrügt mich sogar. Und so absurd, wie diese Story auch sein mag, so absurd, wie dieses Beispiel auch sein mag, so leben manche Menschen von uns ihr Christentum aus. So leben manche Christen, so leben vielleicht heute Abend manche Menschen, vielleicht bist du heute Abend so und du lebst genau so. Du kommst vielleicht Samstag für Samstag, Sonntag für Sonntag, Gottesdienst für Gottesdienst und du holst dir das Schöne ab, die Ermutigung, Gott liebt dich, du bist vergeben und ja, alles ist toll, Jesus ist für dich gestorben und dann gehst du vom Gottesdienst und du suchst dir gleich den nächsten Ersatz für Gott. Den nächsten Ersatz, mit dem du deine Zeit verbringen kannst. Den nächsten Ersatz, der dir vielleicht Freude bringen kann, auch wenn es nicht lange hält. Und so sehen wir, dass das, was in unserer Anbetung, was in dem Ausdruck unserer Liebe, in den Worten, in den Liedern, die wir singen, in den Gebeten, die wir sprechen, wirklich den Unterschied macht, ist die Liebe. Wenn keine Liebe dabei ist, dann sind es nur Worte. Und als ich diesen Gedanken hatte, dass es so krass ist eigentlich und so lächerlich, wenn wir dieses Beispiel mit der Ehe wirklich vergleichen, dann ist es so lächerlich, dass jemand so leben würde. Aber trotzdem sehen wir so ein Christentum heute bei uns im Westen. Und kein Wunder sehen wir in der Bibel diese Worte von Gott, wo er sagt, dass unser Lobpreis nur Lärm vor ihm ist, dass es kein Wohlgeruch, sondern nur Gestank ist, dass er keine Freude daran findet, weil keine Liebe dabei ist und weil die Liebe und die Worte, die wir aussprechen, nur daran erinnern, dass er nicht unser Gott ist, weil die Worte nur daran erinnern, dass er nicht das Wichtigste in unserem Leben ist, weil die Worte nur daran erinnern, dass es etwas Besseres als ihn für uns gibt. Und das Krasseste von dem allen ist, dass echte Liebe wird von unseren Taten bestätigt. Und Anbetung ohne Liebe, Worte ohne Liebe, die dahinter stecken, genauso eine Anbetung kann auch der Teufel bringen, können Dämonen bringen. Markus 5, Vers 6 bis 7. Da ist die Story, dass da ist ein Besessener, der hat 1000 Dämonen, nimmt man an, Bibelausleger streiten sich darum, nicht wirklich, weil der Dämon sagt nachher, er heißt Legion und Legion damals in Rom, Legionen waren mehrere tausend Soldaten. Und deswegen geht man davon aus, dass er sehr viele Dämonen in sich hatte. Und wir lesen dann eben diese Story. Kaum hatte dieser Mann, dieser Besessene, Jesus vom Weiten erblickt, kam er herbeigerannt. Jetzt haltet euch das vor Augen. Alleine nur, wie es aussieht und was die Worte ausdrücken. Er warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Und ohne zu wissen, wie die Situation von diesem Mann ist, scheint es, als ob Anbetung hier geschehen würde. Die Haltung ist demütig. Er wirft sich nieder auf die Knie. Wo siehst du es, dass Menschen auf die Knie vor jemandem gehen, wenn nicht im Gottesdienst, in der Anbetung, im Gebet? Er bittet inständig. Ich beschwöre dich. Er ist unterwürfig. Er zeigt, dass er nicht Jesus das Wasser reichen kann, dass er kleiner ist. Er erhöht Jesus sogar mit seinen Worten. Er zeigt ihm, dass er groß ist, dass er der Allerhöchste ist. Aber niemals würden wir davon ausgehen, dass das Anbetung ist. Und trotzdem sind wir manchmal hier, unser Herz ist genauso entfernt, unsere Worte werden nicht von wahrer Liebe zu Gott bestätigt und wir singen die Worte, diese schönen Worte, so groß ist der Herr und keiner ist wie du und wir denken wirklich, dass es Anbetung ist. Und deswegen die erste Frage für heute Abend und zum Schließen vom ersten Punkt. Drückt dein Leben eine wahre Liebe zu Gott aus? Wenn wir Menschen sein wollen, die wahre Anbeter sind, frage dich, drückt dein Leben eine wahre Liebe zu Gott aus? Und wie ich so mit diesem Thema gerungen habe, was ist wahre Anbetung und wie kann ich das alles zu Ende bringen, habe ich mich gefragt, wo ist einfach ein Beispiel in der Bibel, wo wir einen Menschen sehen, der aufgefordert wurde von Gott, seine Liebe auszudrücken. Weil das ist Anbetung, haben wir definiert in dieser Predigtreihe, haben wir uns aus Gottes Wort herausgezogen, dass unsere ausgedrückte Liebe Anbetung ist. Und wir haben jetzt auch gerade durch Punkt 1 gelernt, dass Worte alleine ohne Liebe keine Anbetung sind, sondern es steht und fällt damit, dass wir Gott unsere Liebe beweisen. Und ich habe mich gefragt, wo ist so ein Ort, wo ein Mensch von Gott aufgefordert wird, diese Liebe zu beweisen, diese Liebe auf die Probe zu stellen? Und ich habe überlegt und mir sind viele Geschichten in den Kopf gekommen und eine war aber so präsent und so intensiv und so stark und zufälligerweise ist diese Geschichte, die mich so angesprochen hat in diesem Punkt, auch die allererste Stelle in der Bibel, in der Anbetung erwähnt wird. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, wie wir uns gleich diese Stelle anschauen werden, und zwar Anbetung kostet dich alles. Und da ist, glaube ich, der Kontext der Stelle ein bisschen klar zu erklären, weil der Kontext nochmal eine viel gewichtigere Situation schafft, wenn wir sie uns anschauen. Und der Kontext ist nämlich, dass da ist Abram hieß er erstmal, und Gott spricht zu ihm und sagt, hey, verlasse deine Eltern, verlasse deine Heimat und gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Das heißt, Gott offenbart sich diesen Mann und er sagt nicht mal, hier geht da und dorthin, sondern verlasse Sicherheit, verlasse deine Familie, verlasse deine Heimat und geh dorthin an diesen Ort, den ich dir noch zeigen werde. Also Abraham wusste nicht mal, wo es hingeht und Gott fordert ihn auf, ihm blind zu vertrauen, sein Vertrauen in ihn zu legen. Und Abraham geht los, er verlässt seine Familie tatsächlich und er marschiert los und Gott offenbart ihm wirklich, wo er hingehen soll. Und Abraham geht dorthin und Gott ehrt diesen Glauben, den Abraham hatte. Dieses Vertrauen. Und so lesen wir zum ersten Mal, dass Abraham umbenannt wird und dass er ein Versprechen von Gott bekommt. Abraham bekommt dieses Versprechen, dass aus ihm ein Volk entstehen wird. Und dieses Volk wird zum Segen der ganzen Welt werden. Und so geht Abraham sein Leben weiter und lebt sein Leben mit Gott. Und Abraham wird schlussendlich als der Freund Gottes bezeichnet. Das heißt, sie hatten eine richtig, richtig krasse Beziehung. Und Abraham lebt in diesem Wissen, dass Gott ihm noch Nachkommen schenken wird und irgendwann mal wird er 80 und 85 und 86 und 87 und dann wird er 90 und seine Frau wird auch noch älter, bei der bleibt die Zeit auch noch stehen und er sieht es einfach nicht, dass diese Verheißung Wahrheit wird. Und dann passieren ein paar Dinge und schlussendlich passiert es, dass diese Verheißung, dieses Geschenk, dieser Segen, dieser Sohn, der versprochen wurde, dieses Erbe und diese Hoffnung Abrahams von Gott geschenkt wird. Abraham und seine Frau Sarah sind sehr alt und sie bekommen ihren Sohn Isaac. Und wenn wir uns das alles vor Augen halten, dann können wir sagen, ich denke, Isaac war Abraham sehr, sehr wichtig. Dieser Junge hat nicht nur einfach einen Sohn verkörpert, sondern er verkörpert Gottes Versprechen, seine Verheißung, sein Erbe, seine Zukunft, seine Pläne. Alles, was er hinterlässt, ist in diesem Sohn verkörpert. Und so gehen wir in 1. Mose 22, Vers 2. Da heißt es: Geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg, auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Was für eine Forderung. Was für eine Aufforderung von Gott. Opfere deinen einzigen Sohn. Diesen Sohn, den du so sehr liebst. Es wird sogar noch hervorgehoben von Gott. Wie als ob er, wenn wir es nicht besser wüssten, sich darüber ein bisschen lustig macht. Diesen einen Sohn, den du so sehr liebst, opfere ihn mir. Zeige mir, dass du mich mehr liebst als diesen Sohn, den ich dir geschenkt habe. Gehe und opfere ihn mir. In anderen Worten, gebe ihn für mich auf. Und die indirekte Frage dahinter ist: Bin ich es dir wert, dass du deinen Sohn opferst? Dass du deine Zukunft opferst? Dass du deine Hoffnung und deine Pläne aufgibst? Bin ich es wert, dass du das, was du als Sicherheit gesehen hast, vielleicht aufgibst? Gebe mir dein Bestes, gebe mir deine Zukunft, gebe mir deine Hoffnung, gebe mir dein Erbe. Das ist die Aufforderung Gottes. Und wir lesen weiter, 1. Mose 22, die Verse 3 bis 4. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Nach 3 Tagesreisen war es in der Ferne zu sehen. Und wie ich mir diese Verse vor Augen gehalten habe und diese Geschichte in meinem Kopf einfach immer wieder abgespielt habe, habe ich mich gefragt, wie zermürbend und zerstörend muss das für Abraham gewesen sein. 3 Tage ist er mit diesem Wissen gewandert, seinen Sohn opfern zu müssen. 3 Tage macht er Schritt für Schritt und jeder Schritt erinnert ihn daran, dass er immer näher kommt, dass er seinen Sohn opfern muss. Mit jedem Schritt aber beweist Abraham wieder seine Liebe. Mit jedem Schritt beweist er, dass Gott ihm wirklich mehr ist. Mit jedem Schritt, den er auf diesen Berg zumacht, beweist Abraham: Gott, du bist es mir wert. Ich liebe dich mehr. Jeder Schritt, den Abraham hier macht, ist streng genommen schon Anbetung. Ist ein Schritt der Anbetung, weil er seine Liebe ausdrückt. Mit jedem Schritt bezeugt er: Du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Herr, du bist mir das Wichtigste. Und ich frage dich heute Abend: Wie ist es bei dir? Kannst du genau wie Abraham Schritte nach vorne gehen, obwohl du weißt, was es dich kosten wird? Kannst du Schritte nach vorne gehen, obwohl du den Preis kennst? Vers 5. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Er geht, um anzubeten. Abraham weiß ganz genau, was auf ihn wartet und er weiß ganz genau, was er tun wird. Und Abraham ist nicht in der Situation wie wir, dass wir wissen, dass Gott seinen Sohn verschonen wird, sondern für Abraham ist es festgesetzt. Er verliert heute seinen Sohn. In seinem Herzen ist es schon beschlossen. Er opfert das, was ihm am wichtigsten ist. Und er bezeichnet es genau so: Wir gehen hin, um Gott anzubeten. Wir gehen hin, um unsere Liebe Gott auszudrücken. Um Gott zu zeigen, dass wir ihn mehr lieben als alles andere auf dieser Welt. Er meint es völlig ernst. Und ich war so überwältigt davon. Und vielleicht wenn wir weiterlesen, dann sehen wir auch, dass es ein Happy End hat, sage ich mal. Vers 9 bis 10. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandopfer auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Und schlussendlich lesen wir noch, dass Gott eingreift und er sagt, verschone deinen Sohn. Und Isaak muss nicht sterben, aber trotzdem, auch hier sehen wir es, er muss erstmal diesen Altar aufbauen, das Holz aufstapeln. Und er ist bereit, das Messer zu ziehen, seinen Sohn zu opfern, Gott zu zeigen, dass er ihn wirklich liebt. Es gibt nichts, was Abraham wichtiger ist als Gott selbst. Und Abraham war dazu bereit, seinen eigenen Sohn für Gott aufzugeben. Aber nicht nur Abraham, sondern wenn wir durch die Bibel gehen, dann sehen wir es in gefühlt jedem Mann Gottes, der hervorsticht, dass er etwas aufgegeben hat, dass er Gott bewiesen hat, dass Gott wichtiger ist als alles andere, dass Gott das Höchste ist, dass er Gott liebt. Wir sehen Mose. Er opfert sein Leben im Komfort als Prinz von Ägypten, um Gott zu dienen. Um 40 Jahre in der Wüste zu sein und dann nochmal 40 Jahre Israel durch die Wüste zu führen. Wir sehen Josua. Er opfert seine Sicherheit, um Gott zu gehorchen und Israel in das Land zu führen, das Gott ihnen versprochen hat, obwohl jeder Kampf gefühlt aussichtslos schien. Wir sehen David. Er setzt sein Leben aufs Spiel, um den Riesen entgegenzutreten, der Gott verspottet. Wir sehen Jesaja. Er nimmt sein Leben und seinen Ruf nicht wichtiger, als Gottes Botschaft zu verkünden. Und dann sehen wir Saulus. Er opfert sein Umfeld, seine Freunde, sein Ansehen, seine Freiheit, seine Wünsche und seine Ziele, um einen neuen Namen anzunehmen, um als Paulus den zu verkündigen, Jesus, den Gekreuzigten. Und vielleicht können wir gar nicht so viel anfangen mit diesen Vergleichen und wir sagen, ja, das war ja vor tausenden Jahren. Heute ist es nicht mehr so. Deswegen möchte ich euch ein paar Zitate vorlesen. Einige der Geschwister aus meiner Gemeinde wurden neulich von Beamten aufgesucht. Man hat ihre Familien bedroht und ihnen gesagt, dass sie alles verlieren würden, wenn sie nicht aufhörten, sich zum Bibelstudium zu treffen. Ihr Gebetsanliegen lautet, ich muss wissen, wie ich meine Gemeinde anleiten kann, Jesus nachzufolgen, selbst wenn es sie alles kostet. Ein Gemeindeleiter in einer Untergrundgemeinde in Asien. Ich habe meiner Familie gesagt, dass ich wahrscheinlich nie wieder nach Hause kommen werde. Ich werde dorthin gehen, wo es am schwersten ist, das Evangelium zu verkündigen. Und womöglich werde ich mein Leben dabei verlieren, ihn bekannt zu machen. Unsere Familien verstehen das, unsere Eltern waren alle wegen ihrem Glauben im Gefängnis und haben uns beigebracht, dass Jesus all unsere Hingabe verdient. Zwei Brüder, die in Asien auf die Mission gehen. Und wir beschäftigen uns mit unseren Handys mehr als Gott, sind zu bequem, um nach der Arbeit in die Gemeinde zu kommen, um in seinem Wort zu sein, um im Gebet zu sein. Wir finden Ausreden, um nicht dienen zu müssen. Wir finden keine Zeit, um mit Jesus zu sein. Wir nehmen die Sünde, die ihn ans Kreuz gebracht hat, nicht mehr ernst. Und wir sind weniger im Gebet als vielleicht auf Instagram. Und was ich aber aus all diesen Punkten lerne, ist, dass es darf nichts in deinem Leben geben, das dich daran hindert, Gott deine ganze Liebe auszudrücken, Gott deine ganze Liebe zu geben. Es darf nichts in deinem Leben geben, was dich daran hindert, ein wahrer Anbeter zu sein. Und deswegen möchte ich heute Abend noch eine Frage stellen zu diesem Punkt. Gibt es etwas in deinem Leben, das du nicht bereit bist, für Gott zu opfern? Gibt es etwas in deinem Leben, was du nicht bereit bist, hinzugeben, loszulassen? Weil der Punkt, den wir lernen dürfen, ist, dass Gott bereit war, alles zu geben. Und mit einer der Höhepunkte in dieser ganzen Geschichte mit Isaak und Abraham habe ich mit Absicht nicht vorgelesen, Verse 7 und 8. Vater, fragte Isaak, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Isaak war kein Kind, Isaak war nicht 14, 15, sondern man geht davon aus, dass Isaak schon erwachsen war. Und offensichtlich merkt er, hey, da stimmt was nicht. Und in Abrahams Antwort ist nicht nur eine Hoffnung, die er hat und ein Namen, den er Gott gibt, Gott den Versorger, ruft er aus, sondern er prophezeit schon auf etwas, was Gott tun wird. Abrahams Aussage hier, Abrahams Antwort ist prophetisch auf Jesus. Er sagt, Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend ging sie weiter. Gott wird schon für ein Lamm sorgen. Und das genau sehen wir. Gott wird seinen Sohn nicht verschonen. Gott wird dieses Opfer bringen, damit die Welt mit ihm versöhnt sein kann. Und weil Gott seinen Sohn nicht verschont, gibt er uns ein Fundament für unsere Anbetung. Einen Grund für unsere Anbetung. Und so möchte ich zu Punkt 3 kommen und alles ein bisschen zum Ende bringen. Gott gab alles, damit wir alles geben können. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Abrahams Prophetie wurde wahr. Gott hat seinen Sohn gegeben. Römer 8, Vers 32. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont. Abraham durfte seinen Sohn verschonen. Gott selbst tat es nicht. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Hier ist schlussendlich dieses Opferlamm, das Abraham schon vorausgesagt hat, gekommen. Dieses Opferlamm, das sich selbst gibt, damit wir eine Grundlage haben. Dieser Gott, der uns zuerst geliebt hat. Gott verschont seinen eigenen Sohn nicht. Gott gab alles für dich. Gott beweist seine Liebe dadurch, dass er Jesus gegeben hat. Er zeigt uns seine unendliche Liebe dadurch, dass er seinen Sohn opfert. Er selbst hält nicht zurück, so wie er Abraham zurückgehalten hat. In Römer 5, Vers 8 lesen wir: Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Bevor wir Gott lieben konnten, ist Jesus schon für uns gestorben, für dich gestorben, damit du gerettet sein kannst, damit sein Opfer für dich zählen kann. 1. Johannes 4, Vers 19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus, sein Tod am Kreuz, ist der Grund, warum wir lieben können. Und es ist Grund genug, um ihn zu lieben. Sein Tod am Kreuz alleine befähigt uns, ihn überhaupt zu lieben. Sein Tod am Kreuz ist Grund genug, ihm alles zu geben. Und ein wunderschönes Bild, das wir im Neuen Testament sehen. Jesus beschreibt diese Wahrheit, dass er gekommen ist, um für uns zu sterben, wie ein Schatz, der auf einem Feld vergraben ist. Und Menschen haben diesen Schatz vergessen. Und eines Tages kommt jemand und er stolpert über diesen Schatz und er sieht: Hey, dieser Schatz ist mehr wert als alles, was ich jemals verdienen könnte. Und er deckt es wieder zu, er geht nach Hause, er verkauft alles, was er hat. Seinen ganzen Besitz verkauft er, und vielleicht denken die Menschen um ihn herum: Hey, der ist bekloppt, was ist mit dem los? Der verkauft sein Haus und alles, was er hat, seine Klamotten, seinen Wohlstand verlässt er, um einen Acker zu kaufen. Weil sie nicht wissen, was in diesem Schatz ist, wie wertvoll das ist. Und Jesus vergleicht die Wahrheit, dass er gekommen ist, um uns zu retten, mit diesem Schatz. In anderen Worten, Gott fordert uns auch auf, alles aufzugeben für ihn. Es ist nicht so, dass der Mann losgeht und er berechnet: Okay, der Acker kostet ungefähr so viel, und wenn ich dann meine Betriebsrente auszahlen lasse, dann bekomme ich so viel, und dann eventuell, wenn der ETF gut läuft, dann noch das, und dann hätte ich eventuell so 40 Jahre. Er geht hin, er verkauft alles sofort. Nichts hält ihn zurück. Keine Meinung der Person um ihn herum, keine Umstände, nichts wird überhaupt genannt, was auch nur dahin kommen könnte, dass er diesen Schatz nicht kauft. Und dieser Schatz heutzutage liegt vor uns. und wird uns jeden Sonntag gepredigt und wir denken uns, ach, vielleicht nächste Woche nehme ich es ernst. Wahre Anbetung kostet uns alles. Und das ist auch das, was wir aus diesem Gleichnis lernen. Dass wir alles zurücklassen. Und Gott fordert auch alles. Und deswegen die schließende Frage für diesen Punkt. Weil das ist schlussendlich, was alles auf den Punkt bringt. Ist Jesus es dir wert, dass du ihm alles gibst? Siehst du heute Abend dein Leben an? Siehst du um dich herum vielleicht die Freude, die du hast, wenn du Zeit mit der und der Sache verbringst? Und frag dich selber, vergleich, wieg heute Abend ab. Ist Jesus es dir wert, dass du dich dazu entscheidest, alles aufzugeben? Kompromisslos ihm nachzufolgen. Kompromisslos ihn zu leben, damit dein Leben ein lebendiger Lobpreis sein kann. Dass dein Leben, alles was du tust, ihn anbetet. Und ich möchte zum Schluss einfach ein bisschen zusammenfassen, was wir gelernt haben. Anbetung ist mehr als Worte. Es ist mehr als nur die emotionalen Lieder vielleicht, die wir im Gottesdienst haben. Mehr als nur die Gebete, in denen wir Gott groß machen und sagen, wie sehr wir ihn lieben, dass er der Mittelpunkt ist. Mehr als diese bewegenden Momente im Gottesdienst, die uns vielleicht auch zu Tränen bringen. Anbetung ist, wie wir unser Leben gebrauchen, um Gott zu sagen, wir lieben dich. So wie Abraham sein wertvollstes opfern wollte, so sollen wir durch unser Leben Gott zeigen, dass wir ihn lieben. Dass es nichts in unserem Leben gibt, was wichtiger ist als er. Dass wir ihm zeigen, egal was es mich kostet, ich möchte dir nachfolgen. So wie wir es aus den Beispielen von den Christen in Asien gelesen haben. Die zwei Jungs, die bereit sind, zu gehen und das Evangelium zu verkünden, obwohl sie wissen, dass sie dabei sterben werden. Dass nichts in unserem Leben da ist, was uns sagt, nee, den Preis bin ich nicht bereit zu zahlen. Wir können nicht Gott wirklich anbeten, wenn wir nicht bereit sind, alles zu geben. Wenn wir wahre Anbeter sein wollen, dann wird es uns schlussendlich alles kosten. Und ich weiß nicht, wie du heute Abend da bist und ich weiß nicht, wie du heute Abend in deinem Kopf selbst abgeschnitten hast. Ich habe euch ermutigt, ehrlich zu euch selber zu sein. Aber wir wollen jetzt auch gemeinsam aufstehen und an die Zeit des Gebets gehen. Und wir werden Lobpreis haben und weiter im Lobpreis gehen und währenddessen wollen wir einfach die Möglichkeit geben, Gott eine Antwort zu geben, zu beten, all das in unserem Kopf ein bisschen vielleicht sacken zu lassen. Und egal an welchem Punkt du dich heute Abend findest, egal wie du dich heute Abend siehst, ich möchte mit Jakobus 4, Vers 8 bis 10 schließen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhören. Und ich denke, das sind Momente, wenn uns die Wahrheit überführt. Genau so fühlen wir uns dann. Wir sehen vielleicht, dass so wie es sein sollte, gar nicht mit der Realität übereinstimmt. Und wir sind vielleicht bestürzt. Unsere Freude wird zur Scham. Aber wir lernen, beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhören. Und er wird sich dafür sorgen, er wird sich darum kümmern, dass wir ihn wirklich so lieben können. Wir müssen nur ehrlich vor Gott kommen. Er wird dann daran wirken, dass unsere Herzen bereit sind, alles zu geben. Aber was das braucht, ist, dass wir erstmal ehrlich zu uns selbst sind und sagen, hey, ich bin nicht da, wo ich sein sollte. Und deine Gnade, sie reicht aus und ich glaube, dass deine Gnade mich dahin bringen kann, wo ich stehen sollte. Und so möchte ich euch einladen, ihr dürft aufstehen. Und wir wollen einfach im Lobpreis sein. Und egal, wer du heute Abend bist, egal, wie es dir geht, egal, wo du heute Abend stehst, wenn du Gebet brauchst, die aus dem Jugendteam, die da sind, oder allgemein einfach Leute, wenn die es auf dem Herzen haben, für euch zu beten, ihr dürft nach vorne kommen und Leute werden für euch beten. Wenn du heute Abend auch einfach neu vor Gott festmachen willst, Herr, ich will dich mit allem lieben, was ich bin und was ich habe, dann darfst du es auch im Gebet groß machen und festmachen. Heute Abend einfach eine Entscheidung festsetzen, dass egal in welchem Bereich du bist, egal wo du hingehst, egal was passiert, dass du sagst, ich bin bereit, alles zu geben, weil ich weiß, was Jesus für mich getan hat, weil ich weiß, was sein Tod für mich bedeutet, weil ich weiß, was eines Tages auf mich wartet. Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend da bist. Ich danke, dass du in der Vorbereitung so klar und so hart auch zu mir geredet hast, und ich bete einfach für jeden Einzelnen, der heute Abend da ist und von dir einfach überführt wurde. Geist Gottes, ich bete, dass du uns zu wahren Anbetern machst. Anbetung sind nicht einfach nur die Worte, die wir hier sprechen. Vielmehr sind die Worte, die wir sprechen, ohne dass wir dich wirklich lieben, mehr als eine Beleidigung. Und so bete ich, Jesus, dass du uns zu wahren Anbetern machst. Herr, oft ist es so, dass unser Komfort und unser Wohlstand uns zur Bequemlichkeit geführt hat, und wir wären niemals bereit, unser Leben zu geben für dich. Und so bete ich, dass du uns davon befreist, dass du uns zurückbringst zu einem Christentum, das dich über allem stellt. Herr, so wie Abraham dich wirklich mehr geliebt hat als alles andere. Du warst Abraham mehr wert als seine Zukunft, als sein Erbe, als sein eigenes Kind. Herr, genau so sollen auch wir dich lieben. Und ich bete, Herr, dass wir irgendwann mal an den Punkt ankommen, wo wir dich genauso lieben. Du bist groß, du bist mächtig, du bist es wert, dass wir dich so lieben, Jesus. Du bist es wert, dass wir dich so lieben. Und ich bete, Herr, für jeden Einzelnen, der nicht an dem Punkt ist, dass er dich so liebt, dass er bereit ist, alles zu geben, dass du dorthin führst. Weil niemand ist zu weit entfernt für dich. Du bist der Vater, der alles zurücklässt und dem Verlorenen entgegenrennt. Du feierst ein Fest dafür, wenn deine Kinder zurückkommen. Du bist der, der 99 zurücklässt, um das eine zu suchen, das verloren gegangen ist. Sünder sind dir wichtig. Du hast den Himmel verlassen und dein Leben gegeben, damit Sünder gerettet werden können. Du bist nicht gekommen, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu retten. Und so danke ich dir, dass alles, was wir machen müssen, einfach nur ehrlich zu uns selbst sein ist. Wir müssen nur ehrlich zu uns selbst sein, Herr. Und einfach nur ins Gebet kommen und dich darum bitten, dass du unsere Herzen veränderst. Und wir lernen aus deinem Wort, dass du es bist, der unsere steinernen Herzen nimmt und neue Herzen gibt, die dich lieben, die dein Wort lieben, die deine Gegenwart lieben und dich mehr lieben als alles andere. Und ich bete, Herr, dass wir einfach wirklich eine Generation werden, die bereit ist, alles hinzugeben für dich. Jesus, wo sonst finden wir Freude? Wo sonst finden wir Freude, die kein Ende findet? Wo sonst finden wir Befreiung? Wo sonst finden wir Hoffnung für Zeiten der Not? Wo sonst finden wir Rettung? Du bist nicht nur gekommen, um uns zu retten vor den Konsequenzen unserer Sünden, sondern du bist gekommen, um uns zu retten vor einem Leben der Sünde. Du zeigst uns einen besseren Weg, einen Weg in Liebe und Barmherzigkeit und Geduld zu leben, in Beziehung mit dir. Und ich bete, dass du zu uns durchbrichst, Geist Gottes, dass wir dich groß machen können, dass wir dich verherrlichen können, dass wir wahre Anbeter sind. Wir haben uns jetzt so lange beschäftigt mit dem Herz der Anbetung, und ich bete, Herr, dass wir nicht blind und taub waren in dieser Predigtreihe, sondern dass wir verstanden haben, dass Anbetung mit unserem Herz zu tun hat. Und wenn unser Herz heute Abend nicht da ist, wo es sein sollte, dann führe uns zurück. Führe du uns zurück. Du bist es, der uns ursprünglich gerufen hat. Du bist es, der an unseren Herzen gewirkt hat. Du bist es, der uns wieder zurück zu dir führen kann. Du bist es, der uns erwecken kann. Und ich bete, dass du durchdringst und dass du uns Veränderung schenkst. Dass wir eine Generation sind, die kompromisslos dein Wort verkündigen will. Dass wir eine Generation sind, die kompromisslos dient. Dass wir eine Generation sind, die ohne Zurückhaltung opfert für dich, alles gibt, so wie es die Witwe getan hat. dass wir ein gebendes Herz haben. Ein Herz, das dich anbeten will. Ein Herz, das wahre Liebe zu dir ausdrücken will. In deinem Namen bete ich und ich danke dir für deine Größe und deine Gnade. Ich danke dir, dass du da bist und in uns wirkst.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.